Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leni.
Und wir sind aus der Sommerpause zurück.
Eh schon seit einer Woche.
Ja, aber trotzdem, wir sehen uns einmal wieder, das ist schön.
Ja, man muss sozusagen, die vorherige Folge haben wir ein bisschen früher schon aufgenommen gehabt. Und diese ist jetzt sozusagen wirklich, we are back, 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 back. Und ja, wer aktuell immer dabei sein sollte, sollte uns auf Instagram folgen und zwar unter
couchgeflüster.vienna.
Wo wir nicht gesperrt worden, im Gegensatz zu mir.
Es ist so viel passiert seitdem. Schau, das meine ich. Es ist ja so viel passiert seit der letzten Folge. Hammermäßig.
Ja, es ist krass.
Unsere Sommerpause war nicht langweilig.
Na, langweilig? Also, I wish.
Ja, Leonie, erzähl mal kurz. Warum genau bist du von Instagram gesperrt worden?
Weil, oh Gott, darf man schimpfen? Nein, ich darf nicht schimpfen, weil sonst werde ich wieder irgendwie gesperrt.
Sonst wären wir auf Spotify gesperrt.
Nein. Ein Mann hat mich gemeldet und angegeben, dass ich anscheinend sexuelle Dienstleistungen, sexuelle Handlungen oder sexuelle Sachen auf meinem Account anbiete, mache etc. Und das auch noch mir geschickt im Nachhinein, dass er das war. Und dadurch, dass ich ja in unserer, also unsere, in meiner Biografie stehen hat, Sex-Podcast, weil unser Podcast ja sich hauptsächlich über Sex dreht, hat der Algorithmus von Instagram mich ganz schnell rausgefischt, mich gesperrt. Okay. Und hätte ich nicht von meiner Mama, ihrer ehemaligen Friseurin, deren Ex-Mann, den Kontakt darüber bekommen, zu Instagram, hätte ich meinen Account nie wieder bekommen.
Krass.
Hätte meine ganze Existenz verloren und dementsprechend pisst bin ich auf diesen Menschen. Weil ich mir denke, so ganz ehrlich, wenn du ein Problem damit hast, wer ich bin, du musst mir nicht folgen. Du kannst mir entfolgen. I don't give a fuck.
Also das Überthema ist prinzipiell, finde ich, ganz deutlich, und zwar, dass diverse Plattformen nur immer ein Problem mit dem Wort Sex haben, was eigentlich komplett
Sex,
irre
Sex,
ist.
Sex.
Weil wie viel nackte Ärsche und nackte Boobies und, also nackt ja nicht ganz, aber wie viel Boobies in spärlicher Bekleidung etc. nackte Körper sieht man auf Instagram. Also ich finde, da ist so viel Sex auf dieser App in Wahrheit.
Ja, und vor allem das Ding ist, was mich so nervt, ist diese Doppelmoral. Weil auf der einen Seite steht ja eine Nutzungsbedingung, die ich jetzt auswendig kann bald, dass du darfst keine Nahaufnahmen von deinem Arsch, von deinen Brüsten und Nippeln haben als Frau. Hingegen darfst du, wenn dir die Brust abgenommen wird, deine Narbe herzeigen. Aber das gilt wiederum als sensibler Inhalt. Oder wenn du generell Narben hast am Körper, gilt das als sensibler Inhalt. Eine Männerbrust ist vollkommen okay. Nackte Männer ist in Ordnung. Nackte Frauen geht nicht ganz klar. Und was mich aber so nervt, ist zum Beispiel, und das ist nicht böse gemeint, ich will Kim Kardashian und Co. nicht nachsagen, aber die haben halt einfach auch the ass-attitude, würde ich mal so sagen. Und das ist aber okay, solange es bekleidet ist und mit so Anspielungen auf Sexualität darfst du Fotos machen. Aber du darfst zum Beispiel nicht zur Aufklärung von Sexualität beitragen.
Ja, und vor allem, das ist ja das, was du machst und was wir auch auf unserem Account machen. Deswegen haben wir jetzt auch aus unserer Bio eben das Sex gestrichen, vorsichtshalber. Es geht natürlich immer nur um das Thema Sex. Ja, aber man muss echt aufpassen mit dem, wie man es kommuniziert auf diversen Facebook-Plattformen.
Was mich eigentlich mehr an der ganzen Sache stört, ist, dass wieder mal ein Mann einer Frau ihre Existenz zunichte machen möchte. Und das ist einfach so.
Das ist wirklich ein Obertruttel. Also
jetzt hast du geschimpft.
Ja, das darf man sagen. Nein, ganz ehrlich, das geht überhaupt nicht. Und es ist wirklich viel Chaos dadurch entstanden und
ja.
Aufregung und Zeit und Nerven ist draufgegangen. Also
was mache ich? Also ich meine, das war wirklich meine Überlegung. Was mache ich, wenn ich den Account nie wieder zurückbekomme? Ist okay, klar. Man kann sagen, ja, ich fand es halt so arg, wenn die Leute halt teilweise agiert. Ganz viele haben halt natürlich urlieb geschrieben, aber halt ein Teil war so, ja, warum hast du kein zweites Standbein? Wer, der einen 40-Stunden-Job hat, einen ganz normalen Vollzeit-Job, und bei mir sind es mehr als 40 Stunden zum Teil, hat ein zweites Standbein.
Ja, es ist eine Frechheit, dass quasi Influencer sein ist nicht legitim und es ist irgendwie so Bullshit-Job. Und ganz ehrlich, die Leute sollen einfach mal 24 Stunden lang deinen Job übernehmen und sie mal hinstellen und mal sagen, ich schreibe Texte, ich mache Fotos, ich bearbeite das, ich stehe im Kundenkontakt, ich mache mir Deals aus, ich probiere Produkte aus und mache ehrliche Reviews, ich bin mit meiner Community in Interaktion, und das ist ja was man gern tut. Und ja, wenn ein Mensch seinen Job gern macht, ist ja irgendwie nur fair, wenn er dafür auch coole Kooperationen kriegt, die halt seinen Lebensunterhalt ermöglichen. Du kannst so viel weniger Inhalte machen, wenn du das nicht hättest.
Ja, und das Traurige ist eigentlich, dass ich mich, also ich muss ja dazu sagen, bei mir ist das halt so, dieser Job hat mir, und das muss ich jetzt mal offen und ehrlich sagen, mir mein Leben gerettet, weil ich habe einfach eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und wie es mir wirklich schlecht ging, war das einfach, es ging kein 9-to-5-Job mehr. Also dieses typische in einem Büro sitzen funktioniert für mich überhaupt nicht. Und es ist meine Einnahmequelle, meine psychische Erkrankung zu heilen, weil ich habe mir damit Therapie und alles damit finanziert. Voll, ja. Und das mir also das wurde mir halt weggenommen und ich hatte so Angst davor, dass ich halt jetzt einfach auch nicht mehr meine Therapie zahlen kann, etc. Weil natürlich, was ist das Erste, was du cuttest? Das sind diese Dinge. Und das war einfach für mich schon so ein Schritt, wo ich mir gedacht habe, so, welche Auswirkungen das hat. Und ja. Ich fand das einfach nicht schön, weil da steckt so viel mehr dahinter als absolut. Nur, es ist nur Instagram. Und mir wurde aber dadurch bewusst, dass ich nicht mehr so abhängig sein möchte von der Plattform. Aber über Zukunftsträume und was sich da so tut, da werden wir vielleicht einmal andermal drüber reden, würde ich sagen.
Bin schon gespannt, was sie bei dir so tut. Na, ja, auf alle Fälle, auch. Glad you are back, girl. Ja. Gott sei Dank. Also Leonie ist wieder auf Instagram
wir
zurück.
Wir sind back. Wir sind alle back. Back.
Also, wir sind halt so hyper schon die ganze Zeit, weil wir uns endlich mal wieder sehen zum Aufnehmen. Ja. Und es ist so mega verplant und geballte Energie bei uns heute.
Ja.
Spannendes Thema haben wir für euch vorbereitet. Und zwar ein Thema, das ich seit 2015 aufgrund eines bestimmten Buches immer wieder ein bisschen kritisch angeschaut habe.
Und zwar ihre kritischen Blicke.
Das Buch Generation beziehungsunfähig.
Mhm.
Kennst du das, Leonie?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja ein anderes Buch, ist mein Lieblingsbuch. Und zwar Jeder ist beziehungsfähig.
Ich finde es so interessant, nämlich ich habe das gelesen damals und habe mir gedacht, eigentlich so arg, weil es hat halt genau diesen Zeitgeist aus dieser Generation irgendwie so widergespiegelt. Gell?
Hat
also
es schon, hat
Beginn
es schon.
Beginn von Tinder, so alles war irgendwie so loose und jeder war so unverbindlich und alles
wir
war irgendwie
so. Wir waren damals auch noch 25.
Genau, also echt so, das war das Buch der 25er, finde ich, oder 24, sowas in dem Dreh. Und mittlerweile, weil wir gesagt haben, wir wollen auch das so ein bisschen so als Überthema der Folge nehmen, blicke ich da echt kritisch drauf. Also eben, weil du gerade das Kontrabeispiel Jeder ist beziehungsfähig erwähnt hast.
Von Stefanie
Stahl,
mein absolutes Lieblingsbuch.
Und das ist ja auch so ein Thema, irgendwie vermutlich ist ja jeder beziehungsfähig, aber
du,
damals hat man sich
das... der Meinung. Also, ja. Also das Ding ist, ich glaube, was das Problem ist an dem Buch, was ich finde, ist, dass es sagt, Generation beziehungsunfähig. Nein, wir sind die erste Generation, die sich wirklich frei für Beziehungen entscheiden darf.
Ja.
Und wir nehmen ja die Issues, die unsere vorherigen Generationen geliefert haben, deren unerfüllte Beziehungskonstrukte und nicht glückliche Beziehungskonstrukte, nehmen wir auf und leben sie leider wieder. Und das ist, glaube ich, das Ding. Und deswegen glaube ich, jeder ist beziehungsfähig. I'm a positive.
Ja, es ist so interessant, weil irgendwie wir sind die erste Generation, die sich eigentlich wirklich frei und jenseits von wirtschaftlichen Konventionen eigentlich Beziehungen aussuchen kann und die halt natürlich auch eine gewisse emotionale und sexuelle Befriedigung in Beziehungen sucht.
Ja.
Und aber ich finde, allein das, ich meine, jetzt, wie alt sind wir? Wir sind jetzt knapp über 30 und 29. 31 bis jetzt, gell?
Ja.
31 und 29. Und trotzdem blicken wir auf diese paar Jahre, die da dazwischen liegen, seitdem dieses Buch damals erschienen ist. Habe ich das Gefühl, das ist so eine ganz andere Zeit gewesen.
Ja, das Ding ist bei mir, ich muss sagen, dadurch, dass sich bei mir so viel verändert hat in meiner Sexualität generell, also ich habe früher auch immer geglaubt, oh Gott, unsere Generation ist einfach beziehungsunfähig und bei mir klappt es nicht. Und ich habe auch ein richtig schlechtes Gewissen immer gehabt. Ich habe mir gedacht, so, wieso hat es bei meinen Eltern geklappt? Mhm. Und vor allem, wie ich dann jetzt schon also 30 geworden bin damals, war es für mich schon so ein Punkt erreicht, wo ich dachte so, hey, meine Mama war in dem Zeitpunkt
schon
mit meinem Dad zusammen.
Ja. Und oder hat schon Kinder gehabt und
na,
so.
Na, das noch nicht, weil ich bin ja the one and only.
Echt?
Ja, I'm the one and only.
Das aber wie alt war sie, wie sie die gekriegt hat?
31, sie hat am 7. März Geburtstag und ich am 19. März, also sie ist knapp.
Die ist direkt punkig von ihr gewesen.
Ja, und das Ding ist, sie hat am 2.2., also knapp einen Monat davor, geheiratet. Also that girl was on fire.
Ich denke mir das so, meine Mama hat mich mit 21 gekriegt und mein ganze, also seit 4 Generationen haben bei uns die Frauen immer mit 21 das erste Kind gekriegt. Und ich bin die Erste, die da komplett rausfällt.
Ja.
Und ich habe mir da auch oft gedacht, boah, irgendwie muss ich da schlechtes Gewissen haben. Irgendwie, aber wenn man es nicht will, aber man orientiert sich so ein bisschen dran und man schaut zumindest zurück.
Ich hatte eins, weil 30 ist ja bei uns auch so das Alter, wo man das schon hat. Also das muss ich schon dazu sagen. Das ist ja schon bei meinen Eltern halt auch, meine Eltern waren halt trotzdem eher, ja, sozusagen für deren Generation recht spät dran. Aber ich finde halt für unsere Generation total normal, mit 30 herum.
Voll.
Und das hat mich extremst gestresst. Wieso schaffe ich es, keine gesunde Beziehung in der Zeit zu haben? Und da habe ich mir dann aber auch, also dieser Gedanke kam erst so, eigentlich witzigerweise erst mit dem 31. Geburtstag, dass es eigentlich so ein Stress ist, den ich nicht haben brauche, weil ja, klar, meine Eltern führen zwar eine gesunde Beziehung, aber wie viele Beziehungen davor wurden einfach gegründet und sind nicht glücklich.
Und sind ausgehalten worden.
Ja, ausgehalten worden. Und das hat mich einfach ein bisschen beruhigt aus dem Ganzen.
Mhm. Also ich finde so dieser Zeitvergleich, den finde ich irrsinnig spannend, wenn es um Beziehungen geht und auch natürlich, wenn es um Sex geht. Also man stellt sich ja dann auch immer die Frage, wie, also es gibt ja diverseste Sendungen, wo das natürlich, oder Serien eben auch, wo so dieser Zeit, also diese Zeit aus den 50ern, also mir fällt da jetzt spontan zum Beispiel Mad Men ein.
Oder Kudamm.
Ja, genau, also wo du halt wirklich also diese Sexualität irgendwie von der damaligen Zeit so repräsentiert siehst und wo man sich eigentlich denkt, irgendwie die Frauen haben wahnsinnig viel ausgehalten. Ja. Du hast lange Zeit, wo eine Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat bestand.
Ja.
Du hast quasi mit deiner Frau mehr oder weniger machen können, was du willst. Und sie hat nichts dagegen machen können. Sie hat sich nicht rechtlich wehren können. Und das ist eben auch was, so wie hat sich der Sex über diese Zeit verändert. Und auch irgendwie, weil man über viele Sachen einfach nicht gesprochen hat und das einfach auch nicht Thema war oder auch nicht in der Öffentlichkeit so breit diskutiert worden ist, wie es heute diskutiert wird. Also auch, was ist Lust, wie äußert sich weibliche Lust, wie kann man sein Sexleben verbessern etc. Das waren halt Themen, die einfach echt lang überhaupt nicht aufgekommen sind damals. Und trotzdem haben irgendwie, kommt mir zumindest vor, die Menschen immer so leicht nostalgisches, romantisch verklärtes Bild auf die alte Zeit. So damals war alles besser. Und auch was Sex betrifft, so du, ja, die Beziehungen, man hat sich kennengelernt und man hat geheiratet und na und sie waren 80 Jahre zusammen, na, wie süß und so und vier Kinder, na, das muss ja alles gut hingehauen haben. Ja, aber eigentlich weiß man gar nichts drüber.
Er findet das so schade, er war bei der goldenen Hochzeit seiner Eltern, Großeltern, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das ist, ich glaube, sind Eltern dann. Und er findet es so schade, dass wir es in unserer Generation nicht geben. Und ich dachte mir so, ja, dafür gibt es aber auch glücklichere Menschen vielleicht in unserer Generation, die sich dem nicht ganz so schnell. Also, weil, ich meine, ich will seinen Eltern kein ihr Unglück nicht, also Unglück unterstellen, aber es ist halt so.
Man hinterfragt es doch nicht, wenn man solche Aussagen tätigt, finde ich, weil man hat halt, es haben einfach beide Seiten vermutlich immer viel hingenommen. Teilweise muss man sagen, die Männer sind kriegstraumatisiert zurückgekommen irgendwie oft, also die Großeltern, Urgroßeltern jetzt. Ich weiß nicht, ob sie die da gleich wieder um eine Sexualität, um eine funktionierende in der Beziehung gekümmert haben oder ob die da großartiges Interesse daran gehabt haben,
darüber zu reden. Ja, vor allem weißt du halt auch zum Beispiel, wenn sie nicht unbedingt Kriegsgefangene waren, was die nicht alles im Krieg angestellt haben.
Ja, voll.
Und was für Verbrecher sie auch teilweise waren in dem Aspekt, weil das weißt du einfach nicht.
Man weiß es nicht, genau. Und deswegen finde ich auch so diese Pauschalaussage, früher, das war alles viel besser. Aber es ist so interessant, weil eben in der Zeit, wo ich halt auch so lost war irgendwie und diese Bücher.
Da war natürlich, das war ein gutes Punkt.
Das war irgendwie so, das war irgendwie, das ist zur rechten Zeit gekommen und das war irgendwie so eine ganz einfache Erklärung auf eine richtig komplexe Frage irgendwie. Und das, also ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt so auf mein eigenes Leben zurückschaue, würde ich zum Beispiel nie sagen, dass mein Sexleben jetzt früher besser war als heute. Nein. Ganz im Gegenteil.
Ich muss sagen, bei mir ist es echt so, ich habe früher gedacht, dass man, also ganz früher habe ich auch keine Erwartung gehabt an mein Sexualleben. Mhm. Und da muss ich sagen, da habe ich, jetzt rückblickend, habe ich Verständnis für Frauen, zum Beispiel in den 50er Jahren gehabt, so die einfach Sex über sich ergehen haben lassen und da gar keine Lust empfunden haben. Weil das war am Anfang für mich auch so. Ich dachte, okay, das, so muss ich halt sein, das muss ich halt mitspielen, das gehört halt dazu. Aber so in Wahrheit, das sexuelle Empfinden und die sexuelle Lust kam bei mir erst mit meinem, also ich würde sagen Anfang 20, mit meinem ersten Freund, wo das auch mehr erforscht worden ist. Davor war das für mich etwas, was irgendwie dazugehört, aber nicht wirklich so. Es war für mich nicht greifbar. Ich war verliebt und so und ich mochte den Typen zum Beispiel. Aber für mich war dieses Körperliche nicht so da.
Werbung.
Sprichst du mit deiner Mutter über Sex? Sex ist für viele ja immer nur ein Tabuthema und oft traut man sich vielleicht nicht einmal, mit den engsten Vertrauten darüber zu reden. Dabei ist ein erfülltes Sexleben sowohl in jungen Jahren als auch mit zunehmendem Alter sehr wichtig. Deshalb hat Amorelie die Kampagne Pleasure is Ageless unter dem Motto Let's Start the Conversation gestartet.
Und deswegen gab es ein kleines Experiment, denn Amorelie hat mit jungen Frauen über ihre Sexualität und Aufklärung gesprochen. Was die jungen Frauen eben nicht wussten, ist, dass sie sich inmitten dieses Experiments befanden und dann mit dem Sexualleben ihrer Mutter konfrontiert wurden. Und sie durften am Ende ihren Mamas ein Sextoy schenken. Von Amorelie natürlich. Findest du das cringy oder caring?
Ich finde es lustig, weil wirklich auch zu erfahren, dass sie natürlich auch Frauen in der eigenen Familie auch mit Sex auseinandersetzen, ist ein wichtiges Thema. Wie sie mit Sex umgängen, wie sie mit allen Themen rund um Sex umgängen, ist extrem wichtig. Also ich finde den Austausch großartig.
Ich finde das ein tolles Experiment.
Wer sich das Experiment ansehen will, findet den Link zum vollständigen Video in unseren Shownotes.
Und wie immer haben wir natürlich einen Code für euch. Und zwar diesmal ist es Couch Pleasure.
Und damit schenken wir euch 20% auf das gesamte Amorelie-Sortiment, ausgenommen bereits reduzierte Artikel und Geschenkgutscheine.
Und zum Beispiel zum Körperlichen auch noch dazu zu sagen, ist, dass sie einfach auch am Anfang auch keine Orgasmen hatte. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein großer Stressfaktor, den viele junge Frauen vor allem haben mit so 16, 17, 18, die denken, okay, ich muss jetzt einen Orgasmus haben. Aber was viele da vergessen ist, dass ihr Körper viel weniger sensibilisiert worden ist, zum Teil im Intimbereich, wie von Jungs. Also wir fassen uns ja, Frauen fassen sich ja deutlich weniger an, oft an, als Männer. Das liegt auch daran, dass sie zum Beispiel Männer einfach ihren Penis anfassen, wenn sie zum Beispiel aufs Klo gehen zum Teil. Und wir machen das zum Beispiel nicht. Und deswegen rate ich auch jeder Frau, während sie duscht, also einfach fast jeden Tag, jeden zweiten Tag, sich einfach den Finger einzuführen und diese Gegend einfach zu sensibilisieren. Das hat nichts mit Selbstbefriedigung zu tun, sondern nur mit einer Sensibilisierung der Gegend, weil das ist orgasmusfördernd. Und Nervenenden müssen stimuliert werden, damit sie überhaupt dazu kommen. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir gar nicht bewusst war, wie ich jünger war. Ich hatte gar keine Ahnung davon. Ich habe mich auch darüber nicht informiert.
Man hat sich ja irgendwie so lange nicht, also echt mit der Vagina auskennt, muss ich sagen. Also das war irgendwie so
schambehaftet.
Ja, voll. Also das, ja. Ich finde also im Bio-Unterricht, das war so, ja, okay.
Es
das
war ist Bio. Die es Mu, war nicht
da sind die
Körper.
Schamlippen und die inneren Schamlippen. Aber zum Beispiel nie hat irgendein Lehrer oder Lehrerin gesagt, das kann bei jeder Frau unterschiedlich ausschauen oder so. Es war immer diese 0815-Zeichnung und die war halt perfekt symmetrisch und irgendwie, das war, also ich finde, dass das
Verstörendes.
Komisch war irgendwie. Also es war, ich glaube, dass so ganz viele Mädels drin gesessen sind und sie gedacht haben, also aber ich schaue nicht so aus irgendwie.
Ja, und das ist aber das Nächste. Also es gibt so viele Sachen, die mit dieser Thematik einhergehen und was mich so nervt an diesen, also ich verstehe es so sehr, wenn du sagst, dass dich dieses Buch so abgeholt hat damals, weil mich hat das Buch, ich habe auch damals allen gesagt, so, ja, es liegt an der Generation.
Ja, voll.
Aber wenn du das mal hinterfragst, warum ist unsere Generation vielleicht beziehungsunfähig, kommst du einfach auf den Punkt, wie sind unsere Eltern? Wie sind unsere Eltern in Beziehung? Wie sind unsere, wenn sie sich haben scheiden lassen, ist es zum Beispiel, es gibt ja Studien, die belegen, dass Kinder, die aus Scheidungen kommen, wo die Scheidung und Trennung glücklich verlaufen ist, bessere Beziehungen führen können, als Kinder, die in unglücklichen Ehen aufwachsen. Und ich habe das jetzt bei einer Freundin gesehen, ich war ja in Berlin. Und ich möchte nicht zu viel über ihr Privatleben preisgeben, aber sie ist zum Beispiel für mich ein Mensch, die extremst, also sie ist ein großes Vorbild für mich, wie ich mit meinen Kindern auch umgehen möchte. Und sie hat zum Beispiel, sie war sehr lange mit ihrem Mann zusammen, fast an die 20 Jahre, und sie hat zum Beispiel die Trennung wirklich ganz langsam gemacht, sodass es für die Kinder auch verständlich war oder verständlicher. Und sie verstehen sich nach wie vor so gut und wohnen fast nebeneinander und alles. Und dann denke ich mir, das hat für die Kinder ja eher den Impact, dass sie sehen, hey, ich kann was ändern an der Situation, wenn ich nicht glücklich bin. Mama und Papa haben aber trotzdem dafür gearbeitet. Die waren ein Jahr lang in Trennung und haben das in Trennung in der Wohnung gelebt und haben das besprochen. Wow. Und haben das aber auch kommuniziert, dass das halt eben als Paar vorbei ist, aber für die Kinder nicht, etc. Und ich fand das einen interessanten Input, mal sich zu überlegen, man darf auch nicht vergessen, dass man an Sachen arbeiten muss.
Ja, voll.
Also man soll Sachen nicht hinschmeißen, nur bei der ersten kleinen Hürde, aber die haben halt einfach schon eine große, lange Zeit zusammengelebt, also die kennen sich
schmeißt du auch nicht so einfach
Jahren.
Weg und das ist halt auch so was, ich meine, wenn du along in einer Beziehung bist, du bringst es meistens nicht so über die, dass du den Mensch von heute auf morgen entsorgst. Und das ist halt auch sowas, finde ich, was halt durch diese Welle, dieses Buch damals, Michael Nast hat es übrigens geschrieben, habe noch gar nicht gesagt, was dieses Buch auch damals so ausgelöst hat, finde ich, war so ein bisschen so eine Empörungswelle eben über unsere Generation, wie leichtlebig wir halt sind und wie leichtfertig wir Dinge wegschmeißen. Aber ich glaube eben auch, wie du sagst, ich glaube schon, dass viele Leute einfach auch so ein bisschen verstört waren von dem, was sie zu Hause auch oft mitgekriegt haben und wie sie Beziehungen in ihrem Umfeld bezeugt haben. Also wo du halt irgendwie als Kind damit aufgewachsen bist, ja, da wird halt viel gestritten und da wird halt viel geschrien und dann wird wieder wochenlang kein Wort gesagt oder so und passiv-aggressive Stimmung, genau. Und ich glaube, dass dann ganz viele Menschen einfach auch nicht wissen, wie sie eine Beziehung zu einem anderen aufbauen, das nachhaltig aufbauen. Also ich habe eine Bekannte, die ist in einer, da ist die Mutter sehr, sehr jung Mutter geworden und hat natürlich auch nur als junge Frau halt ihr Leben leben wollen natürlich. Und das Mädel ist immer so ein bisschen herumgereicht worden, hat man so das Gefühl gehabt. Also es war jetzt nie, es hat natürlich schon die Bezugsperson Mama gehabt, aber die Mama war halt oft fort und war halt natürlich ja einfach wahnsinnig jung und Teenager. Und das Mädel hat eigentlich, ich kenne es schon sehr, sehr lang, aber sie hat eigentlich immer Probleme mit Männern gehabt und sie hat eigentlich immer wen gesucht, der ihr halt Halt gibt und der ihr Sicherheit gibt, und eigentlich ist sie immer an die komplett konträre Art von Mann geraten, die eigentlich genau das Gegenteil mit ihr gemacht hat und die eigentlich komplett verunsichernd war, nie klare Ansagen gemacht hat und so. Und das ist halt auch was gewesen, wie man immer gedacht hat, eigentlich hat sie hat sich halt nur das gesucht, was sie kennt hat, aber sie hat halt nicht nach dem gesucht, was sie halt nicht kennt hat, was sie aber eigentlich gut tun würde. Und das ist, dieses System zu durchschauen, ist so schwierig.
Das vor allem, das Problem ist, viele glauben immer, dass wir uns nach dem anderen System sehnen. Nein, wir suchen uns genau das System, was wir kennen, um das zu durchbrechen. Das ist ja, also das ist ja auch zum Beispiel, das ist etwas sehr Trauriges, wenn man das jetzt sozusagen davon, kleine Triggerwarnung, weil das ist auch zum Beispiel etwas bei sexuellen Übergriffen. Dass du oft zum Beispiel, wenn du einen sexuellen Übergriff hast, es gibt viele Frauen, die zum Beispiel Vergewaltigung, und ich mache das jetzt unter Anführungszeichen, als sexuelle Fantasie haben, weil sie zum Beispiel auch da Sachen zum Beispiel wiederkehrend ja nochmal erleben wollen und eine andere Machtsituation in diese ganze Konstrukt reinbringen wollen. Und das gibt es auch als psychologisches Phänomen. Ja,
deswegen,
Phänomen.
Man sucht sich dann auch oft so ähnliche Typen vielleicht, wo man eigentlich im Vorhinein schon weiß, eigentlich hat mir das bis jetzt nie Glück gebracht oder mir nie gut getan, aber jetzt mache ich es anders und jetzt gehe ich einen anderen Weg in der Beziehung, aber mit der Art von Mensch halt vielleicht ist es halt extrem schwierig. Also das ist halt, ich glaube, da muss man echt einfach mal sich so einen Marker im eigenen Leben setzen und sagen, hey, stopp, ich schaue mir jetzt mal an, was ist jetzt bisher passiert, welche Art von Mann habe ich bis jetzt gedatet, und ich habe das auch so gemacht. Also, und ich habe jetzt eine großartige Familie, aber natürlich habe ich auch so, ich bin immer so der Vorstellung aufgesessen, so dieser falschen Vorstellung, dass eine Beziehung was ist, was jeden Tag irgendwie unglaublich mit Drama und Leidenschaft und Schmerz verbunden sein muss. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe es halt geglaubt, und ich glaube, dass da ein großer Faktor bei mir einfach hat tatsächlich Filme und Serien waren irgendwo. Und habe dann irgendwann gesagt, hey, okay, so, diese ganzen Dating-Geschichten bisher, irgendwie sind da echt einige komische Fälle passiert, und eigentlich möchte ich so nicht leben, und ich will eigentlich nicht wen haben an meiner Seite, der mir nur Verunsicherung bietet und nur sie 3 Tage nicht meldet und ich keine Ahnung habe, woran ich bin. Jetzt schaue ich mir das an, und den Typ, den ich als nächstes date, was bietet mir der? Wie geht der mit mir um? Wie redet der mit mir? Wie schätzt der mein Zuhause wert? Schätzt der mich wert? Wie redet der mit meiner Familie? Oder ist der überhaupt interessiert, und solche Sachen da quasi so ein bisschen teilzunehmen an dem? Und eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, nämlich, das war so lustig, da habe ich das echt so, habe ich das so ganz verankert in meinem Leben eigentlich, so diese Denke, ich suche mir eigentlich nur mehr Leute, wo ich weiß, wo ich ein gutes Gefühl habe bei denen auch generell, also auch Freundschaften jetzt.
Ja, voll.
Und das war für mich dann echt so, für mich Wahnsinn, eigentlich war es so einfach gewesen die ganze Zeit.
Aber wenn du das Freundschaftsthema ansprichst, das ist so wichtig, weil was mir auffällt, und es fällt mir vor allem in meinem persönlichen Umfeld auf, weil ich ja, muss ich ehrlich sagen, ich war ja auch immer so, ich habe immer nur Drama-Boys gehabt, ich habe Kategorie Fuckboy war mein Dating-Pool. Und das Ding ist, ich habe mir auch Freundinnen gesucht, die immer nur in diesen Kategorie Fuckboy gedatet haben, weil du kannst dich auch nicht über andere Sachen unterhalten. Und ich meine, wir führen jetzt den Podcast seit 2 Jahren und da hat sich schon mal viel verändert. Aber ich habe auch gemerkt, so, dass halt die Freundschaften, die jetzt dazugekommen sind, das sind trotzdem Frauen. Zum Beispiel eine Freundin von mir ist Single und sie lebt und liebt ihr Single-Leben, aber sie geht ganz anders damit um. Es ist nicht die Opferhaltung, und die habe ich vielleicht auch allzu oft gerne eingenommen gehabt in dem. Und ich sag mal, eine Beziehung besteht aus 50%, 50%. Du bist 50% verantwortlich.
Werbung.
Sina, ich sehe gerade, du hast auch von Skin Good Garden die Haargummis.
Und ich muss so aufpassen, dass ich nicht alle auf einmal zusammen ist.
Oh Gott, ja, ich auch. Oh mein Gott, ja. Sie schmecken so gut. Oh, ich würde am liebsten jeden Tag 50 davon essen. Man darf aber nur 3 essen. Und es soll ja gesundes, starkes und schnell nachwachsendes Haar davon kommen. Also ich bin mega gespannt, was es bringt.
Ja, wir haben vor kurzem die Marke Skin Good Garden für uns entdeckt und uns so ein bisschen durchs Sortiment probiert. Leonie, ich glaube, du hast die Pure Skin Seeds getestet, oder?
Ja, wie ihr wisst, leide ich ja unter Hautunreinheiten und jetzt vor allem noch nimmer mit der Maske und mit der Hitze vom Sommer ist die Haut einfach, ja, es ist, wie es ist, ein kleines Minenfeld, kann man schon so sagen. Und ich dachte, es ist auf jeden Fall, die Inhaltsstoffe lesen sich großartig. Kurkuma, das hilft ja entzündungshemmend, das hat eine entzündungshemmende Wirkung und ist auch natürlich antibakteriell. Und zudem enthalten Pure Skin Seeds auch Klette und Zink und die sind auch bekannt für ihre Wirksamkeit gegen Hautunreinheiten.
Und ich habe getestet die Harmony Body Seeds und die haben sie für mich deshalb so vielversprechend angehört, weil Mönchspfeffer enthalten ist. Und wie ihr ja wisst, auf den schwöre ich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Also der bringt mir immer durch die Tage. Der Mönchspfeffer ist ein Kraut, das ein sehr angenehmes, ausgeglichenes Gefühl während dem Zyklus erzeugt und auch so das weibliche Wohlbefinden fördert. Also ich habe wirklich das Gefühl, ausgeglichener zu sein. Sage nicht nur so, ist wirklich so. Außerdem enthalten die Harmony Body Seeds Vitamin D und Hanfsamen und sie sind hormonfrei.
Apropos Periode, ich habe ja zwar nicht so starke Krämpfe wie du, aber ich habe auch leichte Krämpfe einfach. Und deswegen habe ich das Menstrual Body Elixir ausprobiert und das ist, finde ich, so angenehm. Also ich muss schon sagen, das Schafgarbenkraut wirkt definitiv krampflindernd. Mhm. Ich habe weniger Beschwerden, was man vielleicht jetzt hier nicht öffentlich so unbedingt sagen soll, aber ich leide ja während meiner Periode unter Blähungen.
Ich glaube jeder, oder?
Ja, schon so die ersten zwei Tage
die und ein bisschen davor. Zach,
ja,
voll.
Ja, und das hat sich auf jeden Fall verbessert und deswegen I'm a big, big fan und ich freue mich, noch weitere Produkte zu testen.
Die Produkte sind außerdem 100% vegan, gluten- und allergenfrei und made in Germany.
Und wenn auch du bei Skin Good Garden bestellen möchtest, dann geh einfach auf die Seite skingood.de und gib den Couchgeflüster 30 Code an, also Couchgeflüster 30 und spare 30%. Wie gesagt, du bist 50% verantwortlich für das, was du tust in deiner Beziehung oder generell welche Beziehungen du suchst und da kannst du immer noch den Impact haben, gehst du oder bleibst du.
Ja.
Und das musste mir erst klar werden. Und das ist mir erst die letzten zwei Jahre so richtig klar geworden, bei welchen Menschen gehe ich und bei welchen Menschen bleibe ich.
Voll.
Und da haben Freundinnen einen großen Impact. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, wenn Leute sich beschweren darüber, dass sie nur an falsche Typen geraten, mir fällt leider viel zu leicht über die Lippen der Satz, ja, du bist selber schuld. Weil ich einfach aus meiner Perspektive weiß, dass ich meine eigene Muster da oft wieder gespielt habe und dass es sich auch nicht ändert, wenn du nicht dein Umfeld komplett mal durchleuchtest und nicht nur das Dating-Muster, wie du es gesagt hast, durchleuchtest, das hast du sehr korrekt gesagt, dass man mal wirklich aufliest dazu für sich, sondern auch mit welchen Menschen umgebe ich
mich. Ja, das sind dann meistens so die Footgap-Buddies und die Party-Girls, mit denen man halt abhängt und der Typ hat mir nicht geschrieben und das ist echt, wie du gesagt hast, nämlich wirklich, es ist echt oft das einzige Gesprächsthema, das man dann mit den Leuten hat. Also das ist halt alles irgendwie so eine Crowd und auch so eine Gang, wo man auch immer im selben Pool datet oft. Also zumindest war es auch in meinem Fall so, wo sich halt jeder irgendwie kennt hat und jeder irgendwie gefühlt schon mal mit jedem was gehabt hat.
Ja.
Und ich war oft so das, also wie oft in so Kreise gekommen bin, war das für mich so, wow, okay, das ist irgendwie, es taugt mir eh nicht, ich fühle mich eh nicht wohl. Aber gleichzeitig habe ich mir halt gedacht, ja, aber das gehört halt irgendwie dazu zum Dating-Game oder so und zum Erwachsenwerden. Man muss halt solche Spielchen mal durchspülen und man muss das irgendwie, man muss auch Leute kennenlernen und so. Aber es geht halt, also es geht anders. Also ich kann das im Nachhinein wirklich sagen, es geht anders. Man kann auf Dates gehen und sie mit wem total nett unterhalten. Und ich weiß, viele Menschen da draußen haben großartige Dates mit großartigen Menschen gehabt und haben immer, also ich habe das immer beneidet, wenn ich Frauen in meinem Umfeld gehabt habe, die gesagt haben, ja, der war ganz nett, wir haben uns viel gut verstanden, aber das wird halt irgendwie nichts. Das haben wir beide gesehen und ich habe mir gedacht, wie macht sie das? Bei mir ist entweder komplett langweilig und man hört sich nach einem Date überhaupt nicht mehr oder es war halt das komplette Gegenteil und es war ein Riesendrama. Und das ist mir selber auch schon so auf die Nerven gegangen.
Same, ja,
also das war echt so. Also ich
habe wieder beide Wasserzeichen im Sternzeichen.
Ja, aber es ist echt so extrem Drama, wirklich. Also das ist wirklich was gewesen, was ich einfach abschaffen wollte, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, das ist halt toxisch für mein Leben. Und auch beim Thema Sex ist es eigentlich genau dasselbe. Man geht halt auf Dates und man hat halt irgendwie Erwartungen vielleicht an Partyabende. Ich meine, jetzt darf man ja wieder so ein bisschen rausgehen und Spaß haben. Aber mit welcher Erwartungshaltung geht man dann an das Thema Sex ran? Also wir haben ja auch schon viele Folgen zum Thema Online-Dating One-Night-Stand gemacht und eben also diese...
Aber auch Online-Dating.
Online-Dating.
Das Ding ist, was du sagst, das Ding ist, ich glaube, das Problem, und da habe ich letztens so ein gutes Instagram-Posting gefunden und ich wollte es dir schicken, nämlich dieses inflationäre Sex haben, Casual Sex.
Mhm.
Und du kennst mich, ich bin der sexuell offenste Mensch wahrscheinlich.
Voll.
Aber was mir erst jetzt wirklich bewusst geworden ist, sexuelle Offenheit hat nichts damit zu tun, ob du mit jedem ins Bett gehen kannst oder so weiter, sondern dass du in Wahrheit da jedes Mal ein Hormon ausschüttest und dann enttäuscht wirst, macht was körperlich mit dir. Und es macht dich fertig.
Ja.
Und das darf man trotzdem nicht vergessen. Und ich bin der letzte Mensch, der Frauen ihren One-Night-Stands absprechen möchte. Aber überlegt euch, welche Energie voll in euch anladet.
Ja, und manche, glaube ich, haben halt einfach mehr, vielleicht sofort eine mehr hormonelle Bindung. Ich meine, das ist halt einfach so, dass man da gewisse Hormone ausschüttet und wenn das Oxytocin die gleich mal so richtig ballert, wenn du da irgendwie am nächsten Tag irgendwie in den Armen von irgendwem liegst und dann geht die Person und du denkst, boah, scheiße, jetzt habe ich das schon wieder gemacht und ich will ja eigentlich eine fixe Beziehung und ich will ja vielleicht was anderes. Ich kenne auch Fälle, da sind One-Night-Stands zusammengekommen und das ist auch großartig, aber ich sag mal, sogar selbst dann und vor allem in solchen Fällen, wo sich dann wirklich was draus entwickelt, sind die Leute einfach mit der Situation komplett in Ordnung, wie die Situation jetzt ist. Also so, okay, wenn wir uns nicht mehr hören, war es voll nett und wenn wir uns wieder hören, ist auch okay. Aber manchmal ist man halt wirklich so verzweifelt, ein bisschen auf der Suche und denkt sich dann...
Aber oft sind wir auch verzweifelt auf der Suche und tut eben so, als ob man es nicht ist. Und das nervt mich manchmal.
Genau, das ist so schwierig.
An gewissen Freundinnen habe ich das leider noch immer das Problem, dass sie einfach nicht sich eingestehen wollen, was sie wollen im Leben. Und sagen so, ja, mich stört das alles nicht, ich will nur Spaß haben, ich will Ho Summer. Und ich bin wirklich der letzte Mensch, der sagt, hab nicht dann Ho Summer. Aber das Ding ist, wenn ich merke so, hey, in Wahrheit steckt da ein bisschen ein Funken von, ich suche mir trotzdem immer jemanden.
Es hat immer was mit Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein zu tun. Das finde ich so interessant bei allen Debatten rund um Sex. Es geht irgendwie immer nicht nur um Sex, es geht immer um die Persönlichkeit und es geht immer um das, was ein Mensch eigentlich in seinem Leben will und sucht. Und das ist halt einfach auch so eine extreme Kommunikationsform. Es ist irgendwie, also nicht nur kommuniziere jetzt mit der anderen Person, mit der ich gerade Sex habe oder nicht, sondern es geht auch, kommuniziere mit mir selber in der Zeit, wie gehe ich damit um, wenn sie wer nimmer möchte. Und wie gesagt, für manche ist das voll okay und die haben einfach einen Spaß und treffen irgendwann einmal und sagen, perfekt, mit der Person passt es auf einmal. Oder sie treffen die Person eben nicht und sagen, mir ist egal, es geht in meinem Leben halt wirklich nur um Sex, aber sie sind cool damit und die kennen solche Menschen, die einfach wirklich
ich
nur
finde,
ein
das ist auch
Leben
der
leben wollen.
Wie du vorhin gesagt hast, in welcher Phase man sich befindet.
Ja, voll.
Weil zum Beispiel den besten One-Night-Stand meines Lebens hatte ich in einer guten Phase.
Ja.
Mir ging es gut, ich wollte Single sein. Es war alles perfekt. Es hat funktioniert. Es war okay.
Ja.
Und ich bin nicht traurig, aber...
Ja. Na, wenn du schon zum Beispiel so diese... Da haben wir eher schon mal drüber geredet, wenn du halt wirklich so das Bedürfnis hast, okay, ich kann jetzt nicht auf die Party gehen und ich möchte aber halt casual Sex haben und ich kann aber das nicht machen, ohne dass ich mindestens ein Promille habe, dann ist das, finde ich, schon so ein Zeichen. Also wer so selbstsicher ist und so cool mit sich selber ist und sagt, hey, mir egal, wenn ich da jetzt spontan zu wem heimfahre irgendwie und nüchtern bin, ist mir das auch egal. Apropos nüchtern, Leonie greift zu meinen Flaschen. Aber das ist wirklich eben so, je nachdem wie gefestigt man in seiner eigenen Persönlichkeit ist, wie gut das angeht, wie wohl man sich mit sich selber fühlt und wenn man sich eingesteht, hey, ich muss mal eingestehen, ich weiß nicht, ob ich es so cool finden würde, wenn sich der Typ jetzt morgen oder das Mädel morgen nimmer meldet, dann wäre es vielleicht gescheiter, mal überlegt nur mal, ob man einfach diesen Abend vielleicht bei dem belässt, was es ist, einfach vielleicht schmusen und sagt, hey, wir hören uns oder so, keine Ahnung, oder ob man es durchzieht.
Weißt du, was lustig ist? Bei allen Beziehungen, die ich jemals eingegangen bin, war ich jedes Mal, bevor diese Beziehung begonnen hat, an dem Punkt so, I'm cool with it.
Voll.
Es ist in Ordnung, was es ist und mal schauen, was draus wird.
Ja.
Und das ist so spannend für mich, dass da nie Drama war in Wahrheit am Anfang. Da war kein... Oh, meldet er sich
nicht. Wer ruft das erstes an?
Das ging einfach so Hand in Hand, würde ich sagen. Alle Sachen haben sich
ergeben. Bisschen easy, ja.
Und was ich zum Beispiel jetzt halt so, wenn wir jetzt auf Generationen rückblickend betrachten, was ich halt oft einfach glaube, was viele vergessen, ist zum Beispiel, dass unsere Großmutter, unsere Urgroßmütter keine Chance hatten teilweise, weil sie von ihren Müttern, Großmüttern fast schon genötigt worden sind, in die Ehe zu gehen, wenn sie sexuelle Erfahrungen gemacht
oder
haben.
Oder Kinder vor mir entstanden ist draus, ja.
Ja, und ich glaube, das darf man einfach wirklich nie vergessen. Und natürlich passt du dich an. Der Mensch ist ein extremst anpassungsfähiges Lebewesen. Und ich glaube, das vergessen ganz viele darin, wenn sie sich denken, so ja, bei der Oma und bei der Mama war alles besser. Aber wie viel besser war es? Waren sie wirklich zufrieden und glücklich? Ich sage halt immer, für Beziehungen sagst du auch immer, Beziehung muss man arbeiten. Das ist unser, glaube ich, unser Slogan neben Kommunikation ist der Key. Ich glaube, wir machen irgendwann
Richtung,
was Slogan.
Richtung Ende 20 ist das der Leitspruch, ja. Aber ja, man muss dran arbeiten.
Daran muss man arbeiten, aber das Ding ist, die haben ja nicht einmal die Chance gehabt, eine Beziehung einzugehen, für die sie diese Mühe machen wollten.
Was man vielleicht auch so ein bisschen außer Acht lässt, ist, finde ich, dass man sie ja auch sowohl in Beziehungen wie auch beim Sex irgendwie in jedem Alter ja so ein bisschen weiterentwickelt. Also ich glaube, diese Entwicklungsschritte hat man sicher in jedem Alter.
Ich glaube auch, dass es zum Beispiel für viele auch durch Trennungen passiert.
Mhm.
Also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, durch jede Trennung, die ich durchlebt habe, habe ich auch eine sexuelle Mehrerfahrung gemacht. Nicht mit Partnern unbedingt, sondern auch alleine.
Mhm.
Das heißt, wenn man zum Beispiel ganz lange in einer Beziehung war, zum Beispiel sagen wir von 20 bis 30 und dann eine Trennung durchlebt hat, hat man vielleicht da eine andere Erfahrung.
Mhm.
Und das ist aber auch das Schöne dran. Ich glaube, dass die...
Überhaupt im Älterwerden, finde ich.
Die sexuelle Lust ja nicht abnimmt.
Mhm.
Und ich glaube, das vergessen ganz viele, weil in unserer Gesellschaft so sehr das Thema ist, Sexualität ist nur mit jungen Menschen.
Das ist auch was ich so arg finde, das ist auch so ein Riesenthema. Und da wollte ich auch schon die längste Zeit mal so eigene Folgen zu dem Thema machen, weil ich es einfach so wichtig finde. Aber wir sind jetzt alle nur so jung irgendwie.
Es ist schwierig,
reden wir in 10 oder 20 oder 30 Jahren.
Ja, aber das Problem ist, man hat so Angst davor.
Voll.
Weil man glaubt
doch,
das verpasst alles.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel oft das Gefühl gehabt, so, also das war auch so ein Slogan, habe ich das Gefühl von mir, wie ich mit der 20 war, mit meinen Freundinnen, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil dann heiraten wir, dann haben wir Kinder und dann
ist
es vorbei.
Ja, genau.
Und wenn nicht jetzt, das alles durchleben, wann dann?
Mhm.
Und das Ding ist, im Endeffekt habe ich jetzt das Gefühl, dass ich vermisse nichts.
Mhm.
Also bei mir ist auch nicht so, ich würde auch nichts anders machen, als ich es gemacht habe. Also wirklich gar nichts. Ich würde alles genauso machen, weil es hat mich jetzt zu dem Punkt gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich habe jetzt sozusagen rückblickend die Erfahrung und bin stolz darauf.
Man wird auch cooler, finde ich, im Alter. Also man sagt Beziehungsdinge cooler. Also es kommt natürlich drauf an, in welcher Situation man ist, wenn man Anfang 30, Mitte 30 oder 40, 45 ist, ob man da irgendwie in einer gesettelten Partnerschaft ist oder halt eben auch in einer anderen Form von Partnerschaft, die einem eben ermöglicht, dass man halt einfach relaxed wird und auch, dass man so ein bisschen Sicherheit und so ein bisschen so Familiengefühl in der Partnerschaft entwickelt eben. Und ich finde also in Bezug aufs Thema Sex, es ist einfach die ganze Gesellschaft, die ist so auf Jugendkult getrimmt. Das ist irgendwie alles so auf, ja, 20-something irgendwie und pralle Busen und pralle Ärsche irgendwie und die Schönheit von Frauen auch, wenn sie älter werden oder von Männern auch. Ich meine, Männer schauen sowieso, ich meine, jeder himmelt immer nur Brad Pitt oder der Typ ist auch schon alt. Irgendwie, das ist halt so, ja, es ist irgendwie, finde ich, für Männer immer nur einfacher, so im Alter sexy zu sein oder als sexy angesehen zu werden.
Wie ein Wein, sagt man immer.
Ja, aber das finde ich auch so, das stimmt natürlich auch nicht bei jedem, aber so irgendwie, da hast irgendwie so, oder man stört sich irgendwie weniger dran, wenn ein 50-Jähriger auf einmal eine 35-jährige Freundin hat, aber umgekehrt wird bei viel Frauen debattiert, jetzt hat so viel jüngeren Mann und keine Ahnung.
Weißt du, was ich so arg finde an der Sache generell? Also das ist bei mir so, das stößt mir so stark auf, ist, dass dieses Altersthema nicht nur beim Sex so schlimm ist, sondern bei allen. Du musst als Frau, bis du 30 bist, alles erledigt haben.
Ja.
Studium, Erfolg, alles. Und da musst du noch es schaffen, einen guten Freundeskreis zu haben, weil das wird ja auch kritisiert, wenn du nicht genug Zeit für deine Freundin hast,
ja,
etc. Dann, du musst einen Boyfriend haben, der zu deinem Husband wird.
Mhm.
Und all diese Sachen sind bei uns Frauen bei 30 angesetzt, weil sozusagen dann unsere fruchtbare Zeit zu Ende geht offiziell.
Ja.
Und ich meine, ja, wir haben eine biologisches Zeitrahmen, wo das noch möglich ist. Ich meine, ab einem gewissen Zeitraum ist es einfach nicht mehr so leicht möglich, ohne starke Komplikation. Aber ich finde, was mich so stört dran, ist einfach so, das wird so festgehalten an diesem einen Zeitpunkt von, sagen wir, Anfang 20 bis Mitte 30 hast du deine Zeit.
Ja,
und
also
danach
alle wesentlichen Meilensteine sind in der Zeit, ja.
Nicht mehr. Du bist weder attraktiv im beruflichen Sinne, weil gefühlt spricht man nur immer die, das hasse ich am Forbes Magazine, the best under 30, wo ich mir denke,
ja, das
so,
finde ich auch so
ganz ehrlich, es ist nur ein Stressmagnet. Nutzt eure Zeit unter 30 nicht für so einen Bullshit wie Business. Macht euer Ding, findet heraus, was ihr wollt, geht auf Reisen, findet euch, weil dann nur dann seid ihr stabile Persönlichkeiten, voll, die nach 30 nämlich coole Menschen sind.
Und vor allem sonst ist man nicht so getrieben und denkt sie dann so und so managermäßig so, oh mein Gott, die muss unbedingt Erfolg haben, ja, mit meinem Startup und bin so immer, hey, vergund jedem den Erfolg, wenn er irgendein, ja, cooles Produkt aber kreiert.
Für welchen Preis?
Aber eben, was genau, ist der Preis? Und es ist halt so, dann bleibt halt extrem viel auf der Strecke, wie halt teilweise echt so persönliche Entwicklung und einfach mal nichts zu tun, einfach mal ein Jahr irgendwie, weiß ich nicht, reisen zu gehen oder ein Studium auszuprobieren, einfach nur, weil man es lustig findet, irgendwie Japanologie zu studieren, aber man weiß, dass man vielleicht nicht den geilsten...
Machen wir Japanologie?
Ja, ich schreibe mir ein.
Echt? Ja. Machen wir das?
Unbedingt. Oh, ich lerne ja sogar Japanisch.
Ich kann ein bisschen was noch.
Ich kann auch noch ein bisschen was.
Ich liebe japanische Küche. Ich habe auch deswegen extra bei jemandem ein Schuhpraktikum gemacht. Ich habe ja Schuhmacherei auch gelernt. Schuhpraktikum gemacht, der Japaner ist, wo ich auch gleichzeitig japanisch kochen gelernt habe. Crazy story of my life. Aber solche Sachen machst du, ja, mit Anfang 20.
Ja.
Und dafür ist die Zeit da. Du sollst experimentieren. Lebe das Leben.
Voll.
Und dann kommt noch immer das. Und das ist das Nächste. Ich habe zum Beispiel immer die Hürde gehabt, dass ich gedacht habe, so, wenn ich das jetzt nicht mache, habe ich überhaupt mit 40 noch Sex? Habe ich mit 40 überhaupt ein erfülltes Sexualleben? Es war für mich so, ich habe oft in der
Situation... So einen Stress gemacht,
ja,
dann, gell?
Weil ich dachte mir so, ja, wenn nicht jetzt, wann dann?
Na.
Aber jetzt zum Beispiel, ich habe so viele Freundinnen, die um die 40 sind. Also meine eine Freundin ist jetzt 37, ist frisch getrennt. Die hat einen 23-jährigen Boy.
Mhm.
Mega happy in love, seit 1,5 Jahren in einer Beziehung und sind glücklich as fuck. Und natürlich, bei ihm stellt sich die Kinderfrage nicht gerade. Sie hat schon Kinder. Das ist perfekt.
Ich finde es so spannend. Ich finde überhaupt so, ältere Frauen sind für mich sowieso eigentlich der größte Inspirationspool. Älter?
6 Jahre älter
als ich. Nein, aber so generell. Also jetzt mal, sage ich mal, jenseits
Zina von... Zina sagt zu mir Oma bald.
Nein, aber jenseits von 35 oder ja, auch jenseits von 40, ehrlich gesagt. Weil, ja, also so meine Mama, meine Oma, das waren immer die größten Inspirationen für mich. Also auch wirklich die Menschen in meinem Leben, von denen ich einfach das meiste gelernt habe. Ja. Die meisten Sachen, die ich kann. Und ob das jetzt ist, wie man ein Weinglas poliert oder wie man eine Gurke mit einem ganz feinen Mikrofasertuch.
Okay, was ist mit der Gurke?
Oder
was
wie man eine Gurke ansieht oder wie man es quasi, so, wie man Kräuter pflanzt oder erntet oder solche Sachen oder wie man Blumen gescheit zurückschneidet und so. Das sind halt alles Sachen, die habe ich halt bei meiner Oma im Garten gelernt und bei meiner Mama irgendwie. Und das ist halt... Das ist irgendwie so, man verkennt immer diese Vorbilder und man sucht sich halt die perfekten 20-jährigen Insta-Models, die 20 Millionen Abonnenten haben und glaubt halt, wenn ich das habe, was die haben, dann bin ich happy. Und wenn ich den Boy habe, den sie hat, der halt so ausschaut und so cool ist und Tattoos hat und Lederjacke und keine Ahnung was ist, dann wäre ich ein zufriedener Mensch, aber darum geht es halt wirklich nicht. Und das mal auszufinden, ist echt ein Prozess. Und also ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, aber ich habe halt mein Insta-Feed eigentlich wirklich dahingehend algorithmusmäßig angepasst, indem ich wirklich ganz viele Seiten gefolgt bin, die so plus 50 Schönheiten zeigt, also ganz unterschiedliche Frauen und auch ganz unterschiedliche Lebensmodelle, eben also Advanced Style ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsaccounts,
ja,
die eben also ältere Pärchen, ob es jetzt schwule Männer sind, die, keine Ahnung, 70 sind und voll bunte Sachen haben und einfach happy sind. Und sowas gibt mir so viel mehr
Vertrauen.
Auch ins Leben auch irgendwo mehr Vertrauen wahrscheinlich, aber auch so ein bisschen eine Erleichterung. Das ist nicht das, ich muss genauso ausschauen, ich muss genau das erreichen, sondern die schauen ganz anders aus und die leben auch ganz anders, aber sie sind einfach glücklich. Und das ist einfach der Punkt, der Blick aufs Wesentliche wird da irgendwie, finde ich, wieder so ein bisschen hergestellt und einfach auch, dass man sich auch mit dem Thema auseinandersetzt, dass man selber älter wird. Ich finde, dass das auch, weil wir machen ja auch oft Scherze drüber, aber so das erste weiße Haar an sich zu entdecken, oder ich meine, ich sitze jetzt gerade mit Brille da, mal zu merken, dass die Sicht ein bisschen nachlässt irgendwie. Und bei mir war das einfach massiv Homeoffice getrieben jetzt durchs letzte Jahr. Aber natürlich denke ich mir dann auch, krass, irgendwie der Körper macht irgendwie schon mit 30 auch irgendwie so bemerkbar, dass er jetzt nicht mehr 20 ist.
Wir sterben ab 25.
Ja, es ist irgendwie, es ist eine schwierige Einsicht, glaube ich.
Aber ich finde das auch schön. Das Ding ist, dadurch, dass du dir deiner Vergänglichkeit bewusst wirst, kannst du dein Leben mehr genießen. Und ich glaube, was wichtig ist, dass man seine Träume nicht in die Zukunft so weit hinauszögert, aber man sollte nicht so Angst haben davor, in der Zukunft nichts zu erleben, weil das...
Voll.
Klar, ich sag mal so, die Reisen, die du gerne machen möchtest, mach sie jetzt, weil wann dann? Und vor allem als junger Mensch kannst du noch mit viel weniger Geld auskommen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Ein Hostelbett mit 21 hat sich sehr viel bequemer angefühlt als mit 31. Just saying. Mhm. Aber das nächste ist, du bist nicht tot, nur weil du 40 plus bist.
Das ist wirklich echt so. Ja, das ist so eine allgemeine Jura. Einstellung. So, man, mit 30 und dann muss ich das und danach geht es bergab irgendwie, weil man hat halt irgendwie auch, finde ich, nicht die Repräsentation von älteren Frauen, auf die man in der Öffentlichkeit, sage ich mal, immer jetzt, natürlich, wenn es in unserer Generation sind es immer mehr geworden. Aber zu meiner Zeit, wie ich jung war, da waren die älteren Damen vielleicht, sie waren Movie-Starlets und sie waren Sängerinnen, aber sie waren nicht in der Politik, sie waren nicht in der Wirtschaft, sie waren nicht in der Medienlandschaft, sie waren keine Managerinnen. Sie waren vielleicht Kinderärztin und keine Ahnung. Und ich finde, dass sie da einfach auch schon die, und natürlich im Sinne von Mode, Beauty oder auch körperliche Darstellungen, Influencer oder sonst irgendwas, dass sie das einfach jetzt mittlerweile schon dreht und dass das echt wichtig ist, dass du so Identifikationspotenziale in jedem Alter hast.
Ja, also ich merke das bei meinem Yoga-Kreis. Also ich mache ja so Frauenkreise und Yoga-Kreise und ich habe einen Kreis und da ist meine Mentorin halt, die ist knapp über 40 und die durchlebt gerade auch eine lange Beziehung, Trennung etc. und lasst einen sehr, sehr offen teilhaben daran, auch an ihrer Sexualität. Und ich finde das so interessant und spannend, weil es ist für mich so auch ein Aspekt für meine Zukunft vielleicht, weil du weißt nicht, ob die Beziehung, die du vielleicht eingehst, so lange halten wird, aber du hast dann vielleicht ein Kind, was ändert sich, was sind deine Bedürfnisse dann, was könnte sich ändern? Und auch diese Kreise generell haben mir so geholfen, zu finden, wer ich als Frau sein möchte, weil in diesen Kreisen sind halt von bis alle Altersgruppen meistens vertreten. Leider oft nicht viel ältere als 50 plus, weil halt gleich der Zugang dazu noch nicht so da ist, weil es doch oft mit so Schmiede beworben wird. Aber ich fand das so schade, dass wir einfach diese Frauenkreise so weit verloren haben, dass wir nicht dieses dörfliche Zusammensitzen von Frauen haben, so Stammtischrunden, wie es Männer noch eher vielleicht pflegen als Frauen. Das fehlt oft und ich glaube, das wird es so cool machen, wenn man mal so die Omas und die Mamas und die Kids zusammensitzen hat. Und ich zum Beispiel unterhalte mich auch urgern mit so 18-, 19-jährigen Girls, wie ihr Leben gerade ausschaut. Ja.
Und auch in jeder Hinsicht, spannend. Also aber egal, um welche Aspekte des Frauseins, dass es auch geht, ob es jetzt Job ist oder ob es halt Beziehung, Liebe, Sex ist. Also man lernt von jeder Altersgruppe total viel und deswegen, ich finde auch, dass man eben da ein bisschen die Augen offen halten soll, aber auch nicht immer nur diesen kritischen Blick auf die 20-Jährigen oder diesen verzweifelten Blick auf 50 und sie denken, Hilfe, das bin ich dann auch mal.
Große Frage. Soll ich so einen Frauenkreis starten?
Ja, unbedingt. Ich finde, du solltest einen Frauenstammtisch starten. Das war cooler.
Sein Frauenstammtisch? Okay, nein, ich wollte es halt ein bisschen spiritueller machen, damit
ja, das kennen wir ja dann eher danach. Danach geht auch ein Friedenszigarette um und das.
Ja, ja.
Nein,
Sie ist der Sponsor.
Es kann ja nicht alles. Hey, ich darf nicht mehr rauchen. Also, ich rauche ja auch nicht mehr, aber momentan blankt es mir, muss ich echt sagen. Und ich glaube, dass das dadurch ist, weil die Bars und Restaurants wieder offen haben und immer, wenn ich heimgehe, gehe ich an alle Bars vorbei und es riecht noch Zigaretten. Der Zigarettengeruch, der macht mich so, ich möchte einfach mit einem Cocktail da sitzen und eine Zigaretten rauchen.
Tust du das nicht?
Wenn ich auch Zigaretten rauche, geht es mir richtig schlecht am nächsten Tag. Meistens rauche ich nur eine halbe Zigaretten und dann graust man. Okay. Also es ist mehr die Vorstellung.
Aber ganz ehrlich, wir sollten das wirklich vielleicht überlegen.
Frauenstammtisch.
Ja, ob wir das nicht machen. Und zwar nämlich Frauen von jeder Altersgruppe anderen. Ich glaube, das Problem ist, und das merke ich einfach so sehr, die Kommunikation fehlt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht mit meiner Mama so offen über Sex reden. Und das liegt nicht daran, dass meine Eltern nicht offen genug sind, sondern dass einfach da diese Basis irgendwo fehlt. Und meine Mom war zum Beispiel ja auch sowas wie Dr. Sommer für eine Internetplattform. Und trotzdem fällt es mir schwer, mit ihr darüber zu reden. Und ich glaube, erst seit dem Jahr schaffen wir das halbwegs. Aber davor ging es halt gar nicht.
Bei uns war das auch irgendwie so lang halt im Sinne von Aufklärung und passt du eher auf und wie verhütest du, also als Teenager und so.
Aber danach war
mal, genau, es war mal bei uns, war das auch so vor allem in der Zeit so mit Anfang 20. Aber es war halt irgendwie so, dass meine Mama das wahrscheinlich nicht nachvollziehen hat, Kinder, wie es halt für mich ist, zu daten und einen Partner auf Partnersuche zu sein.
Weil meine Mutter hatte nur einen Freund.
Man hat sie immer so verurteilt, also so nicht, auch wenn es nicht besser gemeint ist, aber sie haben sich natürlich Sorgen gemacht, glaube ich, und man hat sich, also mir ist es halt so gegangen, dass man sich immer leicht verurteilt gefühlt hat, wenn man jetzt dann irgendwie eine Gespuse mit dem angefangen hat und es ist halt nichts geworden und dass sie dann irgendwie geheißen hat, so, ja, was lässt sie denn schon wieder auf so ein Depp bei? Und ich denke mir, hey, was soll ich denn da? Ich meine, soll ich den ganzen Tag daheim sitzen und stricken und warten, bis ich 100 bin und keine Ahnung.
Ja, vor allem, was willst du machen? Jemand, der bei dir einbricht, den wirst du auch nicht heiraten.
Ja, also. Aber das ist halt, und seitdem eigentlich, also eigentlich seitdem ich drüber schreibe und seit dem Podcast sowieso, pflegen wir da schon einen offeneren Umgang. Auch irgendwie, weil sie einfach auch unsere Beziehung zum Beispiel in den letzten 5, 6 Jahren wirklich mehr in ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Also es ist wirklich jetzt mittlerweile sehr auf Augenhöhe. Es ist,
ja,
aber ich habe echt so nicht so das Gefühl, so das, wow, das ist meine Mama. Ich meine, ich natürlich immer das Gefühl, das ist meine Mama und da kann ich immer hingehen. Aber ich weiß, dass ich einfach wegen vielen Sachen nicht mehr zu ihr aber kommen möchte. Aber
deine Mama muss mir noch sagen, woher sie die Handtasche hat.
Welche Handtasche?
Ja, die kleine orangene. Da hat es gesagt, das gibt es im Brauner.
Ach so, das Praktische mit dem Handy.
Ja.
Das hat sie wieder nicht geschrieben, gell? Nein. Sie ist ja eh auf Instagram. Ja. Okay, das schreibe ich dann gleich, ich muss da schreiben.
Ja, weil das ist schon wichtig. Ich brauche die Informationen zur Handtasche.
Eben, es ist so cool. Und ich, meine Mama, das ist voll lustig, eigentlich auch, wie sie das jetzt über die letzten paar Jahre verändert hat. Meine Mama hat jetzt einen irrsinnigen Faible für Mode entwickelt. So. Mhm. Und sie kommt dann immer, also lustigste Geschichte, wirklich. Sie kommt jetzt immer mit so coolen, bunten Kleidern daher, die so also perfekt für den Sommer sind. Ich meine, es hat über 1000 Grad. Und die sind halt so langärmlich und flattern halt so und haben halt immer Muster etc. und in verschiedene Formen. Und sowohl meine Schwester als auch ich, meine Schwester ist 18, wir bauen uns regelmäßig diese Sachen von ihr aus und sie sagen, wir haben jetzt schon wieder mein Kleidl genommen. Und es ist so geil, wir kommen beide heim und es ist so, wow, was ziehen wir von der Mama? Und es ist so lustig, ich habe einen Kleiderschrank voll mit Designerscheiß, aber das ich komme heim und ich zieh das Stuff von meiner Mama an. Ja, jetzt habe ich schon angefangen, dass ich mir die Kleidl nachkaufe, wirklich. Also das war, aber so, was das war einfach immer nur das Vorbild und immer nur sind die Sachen von der Mama interessant.
Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, meine Mutter hat für mich den besten Stil, weil meine Mama hat nie aufgehört, modisch zu sein. Ja. Also meine Mutter war schon immer sehr modisch.
Ja.
Also die hat bei ihren, wie sie 17 war, angefangen, dass sie sich die Janis Joplin Sachen nachschneidern hat cool. lassen. Bis jetzt, also meine Mutter liebt Mode und ich glaube, deswegen habe ich vielleicht auch Modedesign studiert. Aber die Frau lebt das und liebt das und das ist zum Beispiel etwas, was ich so schön finde. Und deswegen fand ich es ein bisschen manchmal schade, dass der Aspekt der Sexualität wegfällt. Mhm. Dass man kann sich über so viele Themen unterhalten, aber darüber habe ich es erst jetzt so im Beziehungsaspekt mit über 30 geschafft, mit ihr darüber zu connecten. Weil jetzt habe ich das Gefühl, sieht sie mich als Frau und nicht mehr so als Mädchen.
Die lebt sie aus. So. Ja. Ich glaube, dass das, und das darf man sich halt dann auch, glaube ich, nicht vorwerfen, weil ich glaube, dass man jetzt solche Bande dann auch irgendwie das ganze Leben mit anderen Frauen auch schmiedet. Also, dass man auf, also zum Beispiel zu meiner Oma eine irrsinnig enge Beziehung und meine Oma hört auch unseren Podcast da immer. Also, dann sagt sie wieder, nein, jetzt hast du schon wieder irgendein Schimpfwort gesagt. Voll lustig, aber gleichzeitig ist sie ganz interessiert immer, wie man zum Beispiel mal eben so Phasen gehabt haben, wo wir verschiedene Toys auch vorgestellt haben im Podcast, hat sie mir gefragt, ob das, was das kann, was das ist und so. Also, voll interessiert und voll spannend, mit ihr darüber zu reden. Und alles ihr zu erklären, nämlich, gell, so, ja, man schaut, das macht das und, ach so, aha, mhm. Und dass das wirklich, das ist eine echte Generation, der ist das einfach irgendwie vorenthalten worden, die eigene Sexualität. Das war immer so was mega Schambehaftetes, da hast du nicht drüber geredet und jetzt ballert die aus und vor meinem Opa und der wird aber knallrot und denkt sich, Halleluja, was ist jetzt los? Aber es ist so interessant, dieser Austausch. Irgendwie dann merkst du auch, dass das Interesse an dem Thema einfach auch nicht vorbei ist, nur weil man jetzt die Grenze 50 oder was überschritten hat.
Ich glaube das, sogar, dass es dann nochmal anders wird, ja. Weil du einfach, ich glaube, und das finde ich zum Beispiel bei meiner Mentorin im Yoga so interessant, die hat ja das Thema Kinder für sich hinterlassen, auch bei meiner Freundin. Das Thema Kinder ist hinter ihnen. Das heißt, der Stress, eine Beziehung zu finden, wegen Kindern, ist weg. Die Kinder sind erledigt. Und jetzt geht es wirklich nur um die sexuellen eigenen Bedürfnisse.
Ich glaube, das ist eine spannende,
die eigenen partnerschaftlichen
spannende Phase ist.
Bedürfnisse. Und das ist so spannend und so schön zu sehen.
Ja.
Und ich finde das so toll, wenn Frauen sich auch wirklich bewusst zu entscheiden, zu sagen, okay, ich mache jetzt die Trennung von dem Kindsvater, weil das ist nicht der Partner, das sexuelle Bedürfnis, was ich da erfüllt bekomme für mein Leben und für den Abschnitt, in dem ich gerade mich befinde. Und ich finde das so cool.
Ja.
Und
ich habe also das Gefühl, das wird ja immer mehr so ein bisschen. Und zwei meiner Lieblingsfilme, absolute Filmempfehlungen, uralte Filme mittlerweile schon, Was das Herz begehrt mit Diane Keaton und Jack Nicholson.
Oh, ja.
I love it. Und ach Gott, wie heißt der mit der Meryl Streep und mit dem Jack Baldwin?
Ah.
Kann das Liebe, nein, warte mal. Kann das Liebe sein? Wie heißt es denn?
Ich weiß, welchen du meinst.
Ich schau, ich google nebenbei. Ich
google du. Na, aber was ist zum Beispiel auch so?
Alec Baldwin.
Ja. Und?
Wenn Liebe so einfach wäre. Treffender Titel.
Aber welchen Film ich auch gut finde, ist Whatever Works.
Mhm.
Das ist zum Beispiel ein Film, der auch diese Altersthematik mit einem alten Mann, einer jungen Frau thematisiert. Und zwar auf einer sehr netten Ebene, weil es sehr freundschaftlich dargestellt wird. Weil in Wahrheit sehnen wir uns oft nicht unbedingt nur in einer Partnerschaft um Sex, sondern es geht um so viel mehr.
Voll.
Und alles darf, nichts muss. Und genießt das Leben.
Absolut.
Macht das, was ihr habt.
Nicht verzweifeln, nur weil man mit 25 Single ist oder so.
Und vor allem nicht glauben, das ist das Ende der Welt. Wisst ihr, wie viele geile Menschen da draußen sind? Wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Ich habe mir mal überlegt, dass ich das durchrechne für Wien, wie viele Sexualpartner und mögliche Partner für dich übrig bleiben, wenn du das durchrechnest. Weil zum Beispiel, wenn du Wien ist, 2 Millionen. 1 Million ist sicher
Wahnsinn
Frauen.
Wahnsinn eigentlich, wie viele Leute.
Dann musst du mal prozentual rechnen in dem Alter und dann musst du runterrechnen. Und dann hast du zum Beispiel wahrscheinlich einen Datingpool von 1000, 2000.
Und wenn du das mit dem Alter nicht so streng nimmst und gerne einmal so ältere Semester nimmst, dann hast du nur einen größeren Pool. Jüngere.
Nein, aber ich meine, der Pool ist endlos in Wahrheit und du kannst noch immer das Land verlassen. Das ist mein Motto, by the way. Ich verlasse gerne mal das Land. Aber ja, ich glaube, das ist so, man schränkt sich so ein, wenn man so Angst hat.
Voll.
So viel Angst, weil man immer Angst hat, da übrig zu bleiben. Und ich glaube, die größte Angst der Menschen ist, allein zu sein. Aber warum haben wir so viel Angst, allein zu sein? Und wir sollten mal hinterfragen, ob wir nicht andere Wege haben als nur eine Partnerschaft, weil Freundschaften zu pflegen und zwar so weit zu pflegen, dass sie Familie sind, ist so viel wichtiger.
Ist voll viel wert, wirklich viel wert. Wird auch immer wichtiger. Ich meine, wir werden immer älter, wir werden ganz viele Menschen in unserem Umfeld irgendwann sterben sehen und begleiten bei dem Weg und wir werden irgendwann, ja, froh sein, wenn wir wen haben, mit dem wir jeden Tag auf einen Kaffee und auf einen Kuchen gehen können.
Ja, und Gott, das war die philosophischste Folge unseres Lebens, glaube ich. Ich glaube, wir bringen sie aber jetzt zu Ende.
Wir bringen sie zu Ende. Ja, was sind eure, was ist eure Meinung? Wie seht ihr das Ganze? Schreibt uns auf couchgeflüster.vienna oder auf unseren privaten Accounts. Leonie-Rachel is back. Also Leonie-Rachel heißt es. Und Sinas Insta, Sina mit H. Einige schreiben es immer nur falsch, aber ich nehme es nicht persönlich. Alles gut.
Tut sie doch. Aber wir sagen bis dahin, Bussi Baba und wir freuen uns ab sofort wieder jede Woche dabei zu sein.